also merkwürdig war ja, dass sehr viele Männer auf dieses Buch äußerst positiv reagiert haben. Das mag zwei Gründe haben, denn einmal hat sich ja der Mann wahrscheinlich selber sehr viel eher wiedererkannt. Also ich habe von vielen Männern gehört, ach, endlich kein langweiliges Buch, nicht? Also das, wo so, also dieses Seelengeschleime oft jedenfalls in Frauenbüchern auch Männer tödlich langweilt. Sie nehmen es zwar hoch, aber sie haben gern, wenn Frauen so bleiben. Also es hat sie mit Spannung, sie haben es mit Spannung gelesen. Aber es hat sie, und das stimmt, auch eben bedroht. Also sie fühlten sich von mir direkt angegriffen, und ich war doch auch eine Person, sie haben es kaum geschafft, mich nicht mit dieser Conny in dem Buch gleichzusetzen. Wobei ich sagen möchte, dass selbstverständlich in einem geschriebenen Buch Züge von mir stark enthalten sein müssen. Also wenn es nicht autobiografisch ist, so ist zumindest aber die Kraft, auch die Kraft der Aggression, auch die Kraft zur Liebe enthalten. Ich glaube übrigens, dass die Kraft der Aggression mit der Kraft der Liebe in jedem Falle gleichzusetzen ist, so wie Leidenschaft und Eifersucht, diese ganzen Gefühle haben ja auch immer eine Kehrseite. Wenn die Aggression nicht stimmt, stimmt die Liebe auch nicht. Dann ist es ein verlogenes, verschimmeltes Gefühl, das dem zugrunde liegt.
Was hast du so noch vor oder was beschäftigt dich im Moment so zum Schreiben?
Also ich habe ja jetzt vor 3 Tagen nachts um 1 mein letztes Theaterstück abgeschlossen, an dem ich fast 2,5 Jahre gearbeitet habe, mit immer wieder Umschreiben und immer wieder Umschreiben. Und im Moment bin ich stolz darauf. Wie lange das anhält, weiß ich nicht. Und bin auch davon überzeugt, ein sehr gutes Theaterstück geschrieben zu haben. Und jetzt interessieren mich 3 oder 4 Themen, wobei ich gar nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Also 2 Romanstoffe und auch 2 Theaterstücke. Aber Theaterstücke zu schreiben bedeutet, die paar Mark, die ich habe, wiederum in Stück zu stecken. Wenn ich einen Roman schreibe, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass ich den bei einem Verlag unterbekomme, wenn er gut ist. Beim Theaterstück weiß man das nicht. Und deswegen denke ich, werde ich jetzt erstmal einen ironischen, bissigen Roman schreiben, der mich reizt.
Wie ist dann, also du als Schriftstellerin, wie lebt sich's da? Also das ist ja etwas, was wenige Frauen tun, oder? Leben vom Schreiben.
Ja.
Und hat das dann, wie ist das ökonomisch für dich?
Also ganz unterschiedlich. Also eines geht immer ganz durch. Du musst lernen, mit ganz wenig Geld zu leben. Und das war auch meine hauptsächlichste Aufgabe an mir selber. Schreiben ist für mich eine Leidenschaft, auf die ich nicht verzichten kann und auch nicht will. Sie ist Ausdruck meines ganzen Lebens. Und ich habe immer darauf geachtet, dass meine Lebensstandardkosten niemals mehr als 500 Mark sind. Das habe ich bis auf den heutigen Tag geschafft. Ich kann also, wenn ich ganz knapp lebe, mit 800 Mark existieren. Das kann ich inzwischen jetzt mit Lesungen und mit Sachen, die übers Schreiben kommen, auch herausziehen. Das ist denkbar. Früher habe ich alles Mögliche gemacht, als gar nicht weiterging. Ich habe ja jahrelang auf einen Erfolg gewartet, von dem ich überzeugt war, dass er eines Tages kommt. Ich wusste es einfach. Da habe ich in Großmärkten habe ich Whisky verkauft. Ich bin morgens von 5 bis um 8 als Putzfrau gegangen. Ich hatte einen Imbiss. Ich bin über die Städte gefahren und habe in Zeltplätzen Massagegeräte an Füßen und Rücken ausprobiert. Alle abenteuerlichen, möglichen und unmöglichen Tätigkeiten habe ich gemacht, um mir mein Geld zu verdienen. Aber ich muss auch sagen, ich habe es auch gern gemacht, weil ich natürlich Erfahrungen auch immer wieder dabei mache, die fürs Schreiben ja äußerst wichtig sind. Und Schreiben bedeutet auch für mich immer, so wie die Formulierung bis ans Ende zu gehen hat, so habe ich auch die absurde Einbildung, es auch mit meinem Leben tun zu müssen.
Ihr hört jetzt einen weiteren Text von Jutta Heinrich, wo sie von einer ganz anderen Seite zeigt. Der Text heisst «Langer Schatten» und vorher zur Einstimmung noch ein paar Takt Mozart.
Thank you.
Langer Schatten. Beide, er und sie, leben in einem französischen Dorf. Es ist ein kleines, graues Bauerndorf. Sie haben dort immer gelebt. Sie lebten dort 40 Jahre gemeinsam in dem Haus, in dem Garten am Schluss des Dorfes. Die Frau hat kein Gesicht mehr. Sie liegt in ihrem Bett, versunken in Bettzeug. Der Mann steht vor dem Fenster, erwartet, dass die Zeit vergeht, wartend. Die Frau verkrümmt die Hand, sucht in der Luft, streckt sich nach oben. Die Hand tastet, die Hand fleht, die Hand verbiegt sich furchtvoll. Dann schließt sie sich zuckend zur Faust und fällt steif in die hohe Bettdecke. Der Mann steht immer noch ohne Bewegung vor dem Fenster mit der Gardine. Über den Hof schwingt sich eine Mozart-Sonate. Sein Mund lächelt schmal und verwundet. Seine Augen begleiten die Regentropfen, Noten der Mozart-Sonate. Die Scheibe beschlägt sich, die Bäume stehen schwarz wie abgebrannt. Dann dreht er sich in den Raum zurück. Die Zeit vergeht, eine Zeit lang schon ohne sie. Abend liegt nun im Zimmer. Die Zeit vergeht als Helligkeit. Langsam macht er einige Schritte auf sie zu, unhörbar. Der Mund lächelt wie vorher. Er setzt sich und sein Lächeln auf den Stuhl neben dem Bett und wartet auf die Dunkelheit. Beide sind tot. Der Beamte fragt ihn, wann seine Frau gestorben sei. Der Mann lächelt und sagt, dass er es nicht wüsste. Der Beamte schreibt irgendeine Zeit ein, sagt, Tod ist tot, eigentlich ist es egal. Der Mann hört nicht hin, sagt ja. Nach der Beerdigung kehrt er zurück in ihr gemeinsames Haus. Er betritt es von hinten durch den Torbogen aus verwelkenden Blumen und Blättern an Ranken. Der Garten ist so groß wie sein Zimmer. Nach allen Richtungen ist er abgeschirmt durch hohe Sträucher. Es ist Sommerende, ockergelb, kastanienbraun und rostig. Blätter tänzeln im Wind, der Haus und Garten umläuft. Er setzt sich auf einen Stuhl im Garten, besieht unverwandt eine liegende Gießkanne, äugt durch die Löcher in den Sträuchern. Niemand. Er ist jetzt ganz allein. Immer. Er steht auf, stellt die Gießkanne an die Hauswand fürs nächste Jahr, rupft Büschel Unkraut und lässt sie wieder an die Stelle fallen, aus der er sie gezogen hat. Die Sonne wird jetzt hellgelb, milchig und dem Wind ähnlich. Sie wandert allmählich über das Haus. Ein eckiger Schatten fällt über sein Gesicht, den Stuhl breitet sich über den Garten aus. Der Schatten geht in die Dämmerung ein, am Schluss des Tages. Niemand war da. Am Morgen türmt drinnen eine Verwandte ihr Bettzeug aufeinander, packt die bestorbene Wäsche in einen Sack, wirft ihn vor die Tür. Beide sprechen kein Wort. Er besieht die Fotos in einem Rahmen an der Wand. Sie sind seinen Augen fremd. Die Fotos sind schon früher gestorben. Jetzt ist auch sie tot. Die Frau deckt das Bett mit einer dunklen Decke ab, ordnet dann laut ihren Schrank, zeigt ihm verschiedene Gegenstände, die sie auch nach draußen auf den Sack wirft. Sie ist flink und herrisch, sie will nach Hause. Hier ist niemand mehr, nur die Wäsche der Toten wird sie noch waschen, denn sie gehört zu ihr. Er läuft hinter ihr her, lächelt und nickt, begreift nichts, kann nichts begreifen. Sie wirft die Tür zu von außen, geht mit dem Sack durch den Garten. Erschrocken hält er sich am Tisch fest, seine Augen ruhen auf der Tischdecke. Dann streichelt er über sie, viele Male. Vorsichtig beginnt er auf und ab zu wandern. Er wandert viele Stunden den Raum ab. Die Zeit vergeht mit der Helligkeit. Später befühlt er mit der Hand ihr Bettgestell, mit der dunklen, frischen Bettdecke, verweilt am Kopfende, die Augen schließen sich, die Lider hängen müde und reglos wie bei einem Toten. Dabei erinnert sich das Lächeln seiner. Er lässt sich in den Sessel neben dem Schrank nieder, läuft mit den Augen tastend die Einrichtung im Raum ab. Ein Tisch in der Mitte, zwei Sessel mit Holzlehnen, zwei Kugellampen auf den Nachttischen, drei Vasen ohne Blumen, Gardinen mit Rüschen vor den Fenstern, dahinter der Strauchgarten. Drinnen und draußen nichts, niemand. Langsam erhebt er sich, öffnet zwei Schubladen, ganz sacht stiert hilflos auf mehrere Bündel Briefe. Sie sind mit einer bunten Schleife zusammengehalten. Zuoberst liegt ein Foto von ihm. Er ist sich ganz verloren gegangen, wie sie ihm auch. Mit zwei Fingern hebt er das Bündel dann mutig an die Augen, dreht es mehrmals, schiebt die Schleife beiseite, vorsichtig. Dabei verbreitert sich sein Lächeln. Jetzt lässt er Licht an das Bündel heran, hält es unter die Kugellampe. Die Augen schlafen geöffnet. Die Mozart-Sonate kommt wieder durch den Garten. Seine Hände wagen es, er lockert die Schleife. Einige Briefe fallen zu Boden. Ertappt bleibt er stehen, rührt sich eine ganze Weile nicht, drückt die restlichen Briefe zusammen, setzt sich erschöpft und sieht immer wieder über die Briefe hin, begreift nichts. Da ist nur sein Schreck, mehr nicht. Nach langer Zeit sammelt er sie alle auf, einzeln und auf die Umschläge achtend, lesend. Versteht nichts mehr und liest nichts mehr. Verwundert legt er die Briefe in die Schublade zurück und schiebt sie übermäßig achtsam und übermäßig zärtlich zu. Seine Augen tasten minutenlang sein weißes Bett ab. Nicht eine Bewegung des Kopfes, nur die Augen, stumme Pendel, Fluchtversuch und Stille, Fluchtversuch und Stille. Die Stille naht und wächst als Zukunft. Dann ruht er auf dem hohen Weiß. Steif und langgestreckt erwartet er den Schlaf. Seine Augen baden in dem Licht der Kugellampe. Die Augen verlassen das Licht nicht, denn sie fürchten die Dunkelheit vor und hinter den Lidern. Sie schlafen weit offen, bis der Tag die Zimmerhelligkeit ablöst. Es ist Morgen. Umständlich schlägt er sein Bett zurück, lässt sich auf den Boden gleiten, entdeckt wieder die Fotos an der Wand, öffnet wieder die Schublade, sieht wieder über die Briefe, schiebt die Schublade wieder zu, in Zeitlupe. Er geht in den Garten. Der eckige Schatten ist weg. Er setzt sich auf den Stuhl, lugt durch die kahlen Stellen im Blattwerk, die sich vergrößern. Kein Mensch, niemand, auch nicht mehr sie. Seine Augen streifen durch den Garten, fallen dann zurück auf seine Hände. Er dreht seine Finger vor die Augen, blinzelt durch die Finger, atmet dann zweimal, hörbar. Nichts. Aber dann, Stimmen von anderen fallen in den Garten. Er lächelt ihnen entgegen. Die Hände sind vergessen, er spannt sich, reckt sich und wartet. Mit ihm spricht keiner. Die Stimmen versickern hinter seinem Haus. Jetzt dicht, neben ihm auf der Anhöhe, ein sich fortsetzendes Lachen, Töne von Mund zu Mund, wie aus der Mozart-Sonate. Dann still, wie immer, nichts. Auf dem Fenstersims streicht eine schwarze Katze herum. Sie meidet ihn, drückt sich platt gegen das Fenster. Er versucht, nach ihr zu greifen, der Stuhl knarrt. Er packt die Katze um den Bauch, das Schwarz wird lang und dünn, sie zappelt. Der Mann drückt den Körper an sich, so lange, bis von weit her das kullernde Lachen wieder zu hören ist. Die Katze lauscht, irgendwo trillert und raschelt etwas. Sie wird unruhig und stellt die Ohren auf, springt dann blitzschnell vom Schoß. Auch das Lachen ist plötzlich weg. Ein Stein fliegt der Katze nach. Er hält die leeren Hände in Stuhllehnenhöhe, lange. Dann fallen sie wie ausgeschüttet in den Schoß zurück. Der eckige Schatten wieder, und er kehrt zögernd ins Haus zurück, schließt die Tür, zieht die Gardine zu, mit viel Langsamkeit, lugt noch einmal durch die Gardine. Niemand. Nichts. Mit einer Einkaufstasche schlendert er ins Dorf. An zwei Fingern baumelt der abgegriffene Beutel. Er wedelt ihn im Schritt, damit die anderen nichts Trauriges denken müssen. Die Leute grüßen ihn. In Grüppchen stehen sie dicht an dicht beieinander, sagen, wir sollten ihm etwas sagen. Sie verbiegen sich unbeholfen, grüßen artig im Chor, sehen ihm nach, kommen nicht an sein Lächeln heran. Der Mann geht über eine Brücke, der Wind saust in seiner Tasche. Unvermittelt bleibt er stehen, sieht nach oben in ein seichtes, endloses Blau, überstrahlt von einer kühlen Sonne. Er muss die Augen schließen, wankt ein wenig. Am Brückenende spielt er mit einem Stein, zweimal, dreimal, geht weiter an ein paar Geschäften vorbei. Die Tasche bleibt leer. Der Mann geht zum Friedhof, baut sich vor dem Grab auf, legt die Tasche ab, hält einige Blumentöpfe in der Hand, besieht das frische Holzkreuz, liest immer wieder den Namen, versteht nichts und begreift nichts. Gebeugt und müde geht er auf den Hügel des Friedhofs. Kleine Äste brechen und Laub quirlt unter seinen Füßen. Seine Haare wehen im Gegenlicht. Er lächelt und blickt weit, weit über die Ebene. Nur der Wind. Der Wind reißt den Wolkenschatten aus dem Wald, zieht ihn wogend über die Felder hin. Das Feld liegt in der eilenden Schattenlast. Dann, sobald der Schatten über den großen Wald hinweggezogen ist, erheben sich die Halme wieder, baden in der absinkenden Sonne, schaukeln ruhig von einer Richtung in die andere, wie gekämmte Haare. Später eilen die Wolken nur noch hoch oben, kalt und schattenlos, und die dicken Sträucher stehen kniend in den Erdboden geduckt, dunkle, betende Frauen. Er geht über den Hügel wieder hinunter, ganz vorsichtig, nimmt seine Tasche und geht durch das Friedhofstor hinaus. Überall im Dorf ist nun Schatten, und am Ende des Dorfes wartet schon die Dämmerung. Er macht in seinem Zimmer kein Licht an, legt die Tasche auf den Tisch, stellt sich an das Fenster und sucht lange den ganzen Abend ab. Niemand. Manchmal treten Lichtkegel in sein Gesicht, durchdringt ihn ein Geräusch von Autos auf der Straße. Unerwartet blitzt es auf, dröhnt es, aber sofort huscht das Geräusch mit dem Licht zusammen an seinem Haus vorbei, verflüchtigt sich der Ton, mehr und mehr, Stille. Ungebrochen die Nacht oder der Tag, alles vorbei und weg durch sein Gesicht, durch sein Zimmer. Nur sein Atmen, zusammen mit der Uhr. Lange. Der Mann geht zum Pfarrer. Er sitzt mit ihm in einem Haus ganz aus hellem Stein und Zement. Ihre Hände ruhen auf einem groben Holztisch. Sie sind beide alt. Der Pfarrer spricht unermüdlich. Sein Gesicht ist rosig. Während er spricht, zielt er auf das steinende Lächeln des anderen. Der Mann sagt dem Pfarrer, dass sich bei ihm die Frage nach dem Warum nicht stelle. Der Pfarrer blickt ratlos, seine Augen haben die Farbe von Weihwasser. Er sagt, sie haben etwas verloren, aber ob ihnen das fehlt, was sie verloren haben, ist fraglich. Der Mann neigt den Kopf, nur sein Lächeln verdünnt sich, mehr nicht. Der Pfarrer sagt, der plötzliche Verlust lehrt sie ihre Blöße und Armseligkeit. Der Mann hört still und vergisst zu nicken. Der Pfarrer sagt, sie sollten zu sich selbst finden, heimkehren. Der Mann spielt an seinen Händen, reicht sie dann dem Pfarrer und wendet sich der Tür zu. Er war schon lange draußen. Er hatte nur vergessen, sich zu erheben. Der Pfarrer wünscht ihm einen schönen Abend. Er bedankt sich, dabei friert sein Lächeln wieder in sein Gesicht ein. Die Tür fällt hinter ihm ins Schloss. Er geht heimwärts. Es ist wieder dunkel. Der Herbst schreitet fort. Erst die Dunkelheit, dann bald der Winter. Die Blätter rascheln glasig, bevor sie modern. Immer wieder steht er vor dem Fenster, immer noch in wechselndem Licht, studiert die Fotos, streicht über die Decke, sitzt im Garten ohne die Katze, bis der eckige Schatten mit der Kälte kommt. Die Mozartsonate besucht ihn weiter in den Vormittagsstunden und die Sträucher sind nun nackt. Überall kann er durchsehen. Aber da ist niemand. Nichts. Wieder geht er in das Dorf auf den Friedhof, steht mit gefalteten Händen vor dem Kreuz, liest unaufhörlich den Namen. Wind reißt in seinen Haaren. Er wirbelt Staub und Blätter hoch. Er muss die Augen schließen. Die Kühle kommt jetzt schon vor der Dunkelheit. Gegen Abend belebt sich der Friedhof. Stimmen ertönen aus verschiedenen Richtungen, umranden ihn. Ängstlich dreht er sich im Kreis, lächelt sein Lächeln bekannten Nachbarn entgegen, nimmt dabei die Hände nicht auseinander, rührt sich nicht und tut nichts. Sie versuchen mit ihm zu sprechen. Einige fassen ihn am Arm. Er sieht verwundert aus, ohne jeden Schmerz. Sie reden und reden, Sand rieseln, Blatt rascheln, Wind flüstern. Er wächst ganz hoch auf. Er sieht und hört sie aus einer Welt, wo die Augen nur noch sehen, um nicht zu stürzen, Gegenstände nicht zu verfehlen, mehr nicht und das nicht lange. Immerfort kommen sie nur an sein Lächeln. Es ist ihnen noch fremd und versetzt sie in Furcht, denn sie sind in ihm, alle. Das wollen sie nicht. Niemand will das. Endlich vergessen sie ihn, harken, pflanzen und zupfen an ihren Gräbern und erhalten sich dabei über ihre Familie, die lebt. Dann kommt der dunkle Abend. Sie werfen Hacken und Spaten weg, recken ihre gekrümmten Rücken, besehen zufrieden die geleistete Arbeit für die Toten. Dann entdecken sie ihn wieder vor dem Grab. Er steht, ein schwarzer Baum. Sie rufen nach ihm. Er antwortet nicht. Aber er wendet sich ihnen zu, erinnert sich ihrer. Die Frauen und Männer ziehen ab, werfen das eiserne Tor zu. Ihre Stimmen hüpfen über die Gräber. Der Wind zerreißt ihre Worte. Der Abend ist schwarz. Noch einmal dreht er sich auf der Stelle, viele kleine Tritte und Schritte im Kreis. Die Blätter rascheln und tänzeln, leise, von Grab zu Grab. Er versucht noch einmal zu entkommen, plötzlich und kurz. Da ist schon Nacht und Feuchtigkeit fällt, schwarze Wände dicht an dicht. Schmerz und Bewegungslosigkeit vergeht in Stille, nur sie wird laut. Dann verfällt der Rücken der Erde und klein und kleiner werdend sinkt er ihr zu, ihr entgegen. Die kommt, etwas und nichts, aber auf immer. Diese Geschichte Langer Schatten ist in dem Buch enthalten, das im Verlag Zeichen und Spuren erschienen ist. Und das ist eine Art mehr Biografie, also über mich. Also das heißt, in dem Buch haben die Frauen versucht zu sammeln, also Neues, was ich geschrieben habe, einen Einblick zu geben in die, sagen wir mal, in die Breite dessen, was ich schreibe, also so Kurzgeschichten, Theater, Drehbücher und so. Und ein Aufsatz über Schreiben ist auch drin. Das wollten die gern machen, die sind auf mich zugekommen, weil sie eben gesagt haben, dass die Frauen, die am Anfang der Frauenbewegung stark spürbar waren und die auch Bücher geschrieben haben, die in gewisser Weise ja hoffentlich vielleicht auch bleiben oder die immer wieder besprochen worden sind, die so Eckpfeiler der Frauenbewegung auch waren, dass die mehr und mehr schon verschwinden. Also die Frauen geraten nach ein paar Jahren bereits in Vergessenheit. Also ich werde da wieder mit dem Problem der Geschichtslosigkeit der Frau konfrontiert auf eine ganz galoppierende Weise. Und deswegen haben die dieses Buch herausgebracht und die wollen eben eine ganze Reihe bringen. Und sie haben nur mit mir angefangen, um mich festzuhalten. Also das ist eigentlich mehr der Grund. Ich mache ja die Feststellung jetzt schon nur so ein Beispiel. Ich war im vorigen Jahr eingeladen vom Goethe-Institut in Amsterdam. Und da wollte ich im Frauenbuchladen lesen, völlig umsonst, weil ich da war, um in den 4 Wochen auch mich darzustellen und vorzustellen. Da haben mir die Frauen in dem Frauenbuchladen gesagt, ach weißt du, sowas machen wir gar nicht mehr mit etwas gestandenen und bekannten Schriftstellerinnen, sondern wir nehmen nur neue. Und da habe ich gesagt, merkt ihr eigentlich, was ihr da macht? Ihr verdrängt und schickt die Schriftstellerinnen, die schreiben, weiterschreiben und auch als Literatinnen bleiben, schickt ihr in gewisser Weise jetzt schon in eine Art von Geschichtslosigkeit, ja. Und es ist wirklich ein heftiges Ringen, ununterbrochen. Und deswegen hoffe ich auch für mich, um dass nicht fast alles wieder verloren geht, auf den Sprung letztlich ins Theater, wo ich einfach mehr von den ganzen anderen Medien vielleicht am Leben erhalten bleiben kann. Durch die Frauenbewegung, manchmal macht mir das richtig Angst, habe ich das Gefühl, ist das eigentlich kaum mehr möglich.
Ist für dich dann dieses Buch eine Art Gegenstrategie gegen diese Tendenz?
Also auf diese Gegenstrategie wäre ich ganz sicher nicht gekommen, weil ich mich ja auch fürchten müsste, weil es auch ein eitles Unterfangen sein könnte. Aber die Frauen des Verlages haben ganz klar das als eine Gegenstrategie auch angesehen. Und das ist auch der Grund, warum sie das machen. Und als nächstes kommt jetzt die Margot Schröder raus, also als zweite Schriftstellerin. Und sie wollen dazu beitragen, dass die Geschichtslosigkeit nicht wie ein Wildwuchs um sich greift. Ja.
Aber wie ist das Gefühl diesem Buch gegenüber? Es ist ja doch etwas festgeschrieben. Also du bist festgehalten. Das macht ja auch eine Art Unveränderbarkeit. Oder es spiegelt ja dich und du änderst dich ja auch.
Ja, das ist eine tolle Frage. Also wenn ich ganz ehrlich bin, also ich weiß zwar ganz genau, was drin ist, es sind ja auch sehr viele neue Gespräche mit mir drin und der Anteil der neuen Artikel und Auszüge ist fast um die Hälfte. Ich habe es aus lauter Furcht noch gar nicht wirklich auch zu Ende gelesen. Das ist richtig, dass ich unter Umständen mit dem auch erstmal festgelegt bin. Aber auf der anderen Seite war ich immer wieder so rabiat auch gegen mich selbst. Das habe ich nie angenommen. Ich habe immerfort meine Themen dann auch gewechselt und bin von Prosa auf Theater gegangen. Und ich werde auch dieses, was da festgelegt ist, über mich eventuell, wenn ich mich wieder ändere, auch vollkommen umwerfen. Das habe ich auch immer gemacht. Also ich werde das nicht als Zementierung annehmen. Ich glaube, das schafft auch das Buch nicht, auch nicht in mir.
Also du wirst dich dem auch wieder widersetzen, wenn du Lust hast.
Ja, ich bin wirklich davon überzeugt und diese Erfahrung mit mir, mit meinem Leben habe ich auch gemacht, dass ich immer wieder in der Lage war, mir selbst mit dem Rücken zu begegnen und zu sagen, das bin ich jetzt nicht mehr, ich habe mich jetzt gewandelt. Das ist ja auch die Lust des Schreibens. Und ich glaube, Schreiben hält ja auch doch nur vor, wenn man ununterbrochen ständig in Bewegung ist. Und wenn man ständig in Bewegung ist, ist man plötzlich eine völlig andere. Und dem Ausdruck zu geben, ist ja beim Schreiben ein ganz hoher Ansporn.
Thank you.
Das war ein Gespräch mit und Text von Jutta Heinrich. Die Sendung hat Sonja zusammengestellt. Und die Bücher von Jutta Heinrich findet ihr auf jeden Fall im Frauenbuchladen. Hier nochmal die wichtigsten Titel. Der Roman «Das Geschlecht der Gedanken» oder «Mit meinem Mörder Zeit bin ich allein». Das sind die zwei und dann noch der Sammelband, wo Jutta Heinrich vorher im Gespräch davon erzählt hat.
Gruppe Antigena aus Zürich. Das ist eine Gruppe von 15 Frauen, organisiert in den nächsten paar Wochen in der deutschen Schweiz eine Veranstaltungsreihe gegen Gentechnologie, Bevölkerungspolitik und Reproduktionstechnologie.
Am 11. Dezember in St. Gallen in der Grabenhalle um 19:30 Uhr.
Und dann am 13. Dezember nochmal in Zürich im Volkshaus um 19:30 Uhr.
Gentechnologie und Reproduktionstechnologie kennt man bis jetzt eigentlich vor allem von Schlagworten, die durch alle Arten von Presse durchgeistert, von Wissenschaftsmagazin bis zum Blick. So die Schlagworte sind ja, beispielsweise ein neuer Frankenstein, genetisch veränderte Menschen oder auch Embryosupermärkte oder
künstliche Gebärmutter.
Ja, oder überhaupt künstliche Produktion von Supermenschen oder Tiermenschen.
Und das Gefährliche, also wir finden das Gefährliche von diesen Technologien liegt aber im Alltäglichen und nicht in diesen Auswüchsen. Und wir wollen in dieser Veranstaltung ein bisschen das Gebiet umreissen, wo sich die Gen- und Reproduktionstechnologien im Alltag bereits auswirken. In der Landwirtschaft haben wir so ein Beispiel. Dort soll mittels von der Gentechnologie die Kontrolle von der Nahrungskette von der ganzen Welt völlig in die Hände der multinationalen Konzerne übergehen. Das sieht man unter anderem dort daran, dass die Multis heute bereits Genbanken mit pflanzlichem Erdmaterial angelegt haben, wo sie das Genmaterial von Pflanzensorten, die ausgerottet worden sind, ohne die man aber nicht auskommt, in einer privaten Genbank lagert. So hat zum Beispiel der Bananenmulti United Brands auf seinen privaten Genbanken heute bereits 2/3 vom gesamten Bananenerbgut der Welt gelagert.
Nicht um Kontrolle der Nahrungsmittel, sondern um Kontrolle der Menschen geht es in der Reproduktionstechnologie. Dort ist im Moment die Tendenz, dass aufgrund von der Beobachtung und der Darstellung von menschlichem Erbmaterial daran geforscht wird, ob nicht soziales Verhalten, z.B. Depressionen oder Aggressivität oder was weiß ich, zurückgeführt werden auf die genetische Konstellation des Menschen.
Jetzt, wie laufen die Veranstaltungen ab? Das wird so sein, dass man am Anfang probiert, ganz kurz die Gen- und neue Reproduktionstechnologien in Zusammenhang zu stellen zu den anderen neuen Technologien, die wir uns seit dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt sind. Man probiert gemeinsame Wurzeln, gemeinsame Betreiber, gemeinsame Zielsetzungen und Auswirkungen zu schildern. Dann machen wir ganz kurze technische Einführung ins Gebiet der Gentechnologie überhaupt, also wie das rein technisch funktioniert.
Dann kommt die Tierserie. Dort hat es verschiedene Teile. Ein Teil zum Beispiel über Pflanzen, ein weiterer über Tier, dann schlussendlich auch über die Reproduktionstechnologie am Mensch. Und dort wird erklärt, wie weit Forschung heute ist, was gemacht wird, was soll gemacht können werden in ein paar wenigen Jahren.
Dann kommt ein Block mit verschiedenen Referaten. Im ersten Referat werden die wirtschaftlichen Zusammenhänge aufgezeigt. Es wird gesagt, welche Konzerne, das sind vor allem Pharma-Multis, welche Konzerne sich in diesen Gen- und Reproduktionstechnologien betätigen. was sie da wo für Profit machen. In einem zweiten Referat geht es dann um den Hunger, um die Neuorganisierung des Welthungers mittels der Gentechnologie. In einem dritten Referat geht es um Bevölkerungspolitik. Bevölkerungspolitik, die vor allem im Zusammenhang mit Zwangssterilisation an Frauen im Trikot bekannt ist. Dort sollte aufgezeigt werden, was die neuen Reproduktionstechnologien jetzt da für Änderungen oder Weiterführungen von dieser Politik herbeiführen. Ein viertes Referat beschäftigt sich mit dem Sexismus. Dort geht es darum, Veränderungen, die sich in der Stellung der Frau werden ausdrücken, die zu erfassen. In meinem fünften Referat geht es darum, die Desinformationsstrategie vom Gegner oder von den Betreibern von diesen neuen Technologien unter die Lupe zu nehmen. Und zwar, wenn wir das machen, anhand von der Sicherheitsdiskussion. Dort geht es darum, aufzuzeigen, wie die Diskussion in den Vordergrund geschoben wird, wie da wird, dass es um Sicherheitsrichtlinien in den Labors, zu welchem Zeitpunkt man genmanipulierte Bakterien kann in Freilandversuchen rauslassen kann oder nicht. Und wir wollen eigentlich darauf raus, dass wir sagen, was da an einer Pseudodiskussion über die Sicherheitsrichtlinien zum Besten gegeben wird, ist ein organisierter Dissens, der auf nichts anderes rausläuft, als dass seit einiger Zeit weltweit Sicherheitsrichtlinien in diesen Labors und Konzernen ständig gesenkt werden. Dann im letzten Referat geht es darum, zu erzählen, was es bereits für Widerstandsorganisationen gegen diese Technologien gibt. Wir gehen dann kurz auf Beobachterinitiativen ein, wo sich ein Teil aus diesen Technologien herausnimmt, nämlich ein Teil aus der Reproduktionstechnologien und den ganzen Rest unbehandelt lässt. Und dort will die Richtlinie durchsetzen. Wir wollen begründen, warum wir gegen die Beobachterinitiative sind und warum wir vertreten, dass die schlussendlich einen Schuss hinten rausnimmt.
Das gibt also ein gestopftes Programm mit diesen Referaten und der Diaserie. Trotzdem legen wir aber viel Gewicht auf die Diskussion, die sich dem anschließt. In dieser Diskussion wollen wir unseren Standpunkt mal eben zur Diskussion stellen. Und uns geht es mit dieser ganzen Veranstaltung eigentlich nicht darum, objektiv mal zu informieren, sondern unser Hauptanliegen ist eigentlich, darüber zu diskutieren, was es dann eventuell noch für andere Positionen gibt. Oder was es für Möglichkeiten gibt, vor allem, wie man dieser neuen Technologie etwas entgegensetzen kann. Unsere Forderung ist ganz klar, nämlich ein internationaler Stopp von diesen Gen- und Reproduktionstechnologien, sowohl in der Forschung wie auch in der Anwendung.
Hier nochmal die Daten von der nächsten Veranstaltungen. Die eine ist am Mittwoch, am 11. Dezember, Abend um 7:30 in St. Gallen und zwar in der Grabenhalle. Dann gibt es noch mal eine in Zürich am Freitag, am 13. Dezember und zwar auch um 7:30 im Volkshaus. Wir hoffen, dass ganz viele Leute an die Veranstaltungen kommen. Die Veranstaltungen sind für uns ein Anfang, um uns zu wehren. Wir wollen aber noch mehr die Öffentlichkeit, um unseren Forderungen Ausdruck zu geben, der Forderung nach einem Stopp von der Gen- und Reproduktionstechnologie und der Bevölkerungspolitik. Darum machen wir am nächsten Dienstag, das ist am 17. Dezember, eine Kundgebung. Und zwar treffen wir uns um 17:30 Uhr abends vor dem Institut für medizinische Genetik. Das Institut ist an der Rämistrasse 74. Also, wir treffen uns dort am nächsten Dienstag, am 17. Dezember, um 17:30 Uhr. Die Bewilligung für die Kundgebung ist an der Uni eingegeben. Wir hoffen, dass ihr alle kommt, dass ihr zahlreich kommt. We'll be right back.
Mauer. Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.